Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier stehen kann heute Morgen. Normalerweise ist es so, dass derjenige, der predigt, das Thema raussucht oder den Text raussucht, oder wir machen das auch gemeinsam im Predigertreff. Von Zeit zu Zeit, aber relativ selten, ist es so, dass die Gemeindeleitung das Thema vorgibt. Das ist heute der Fall. Ich freue mich aber, dass ich derjenige sein darf, der das entfaltet. Wir haben uns in der Leitung entschieden, mal wieder ein Thema in den Mittelpunkt zu stellen, das manchmal doch etwas untergeht. Und das ist das Thema Taufe. Heute geht es also tatsächlich um die Taufe, gemeint ist diese Wassertaufe. Dieses Thema Taufe ist meistens sehr emotionsgeladen in christlichen Kreisen. Auch wenn der Streit über die Taufe jetzt in den letzten Jahren doch vielleicht etwas nachgelassen hat. Wichtig ist die Tauffrage meistens, wenn es darum geht, wer Mitglied in einer Ortsgemeinde werden kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Bei den Baptisten wissen wir es, die Taufe ist Voraussetzung. Wie es in den beiden großen Kirchen, der evangelischen oder katholischen Kirche ist, wissen wir auch. Also meistens wird die Tauffrage dann relevant, wenn es darum geht, kann ich denn hier Mitglied werden in dieser Gemeinde. Wenn unser Leitbild mal reinschaut, der steht fest, obwohl es recht umfangreich ist, dass über die Taufe nur sehr, sehr wenig drinsteht. Unter der Überschrift "Wir lieben Verbindlichkeit" heißt es da nur, wir sind der Überzeugung, dass die Taufe zur Nachfolge Jesu Christi gehört. Sie ist jedoch keine Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur Christusgemeinde Nagold. Wir praktizieren ausschließlich die Glaubenstaufe, fordern sie aber nicht. Das ist für so ein umfangreiches Leitbild relativ wenig. Aber dennoch bedeutsam. Wir sind der Überzeugung, dass die Taufe zur Nachfolge Jesu Christi gehört. Warum eigentlich? Darum soll es heute Morgen gehen. Warum eigentlich? Was genau an diesem für manche etwas seltsam anmutenden Ritual, ja, manche ziehen sich weiß an, werden dann im Fluss ganz untergetaucht, wir können es ja schön in der Nagold machen. Was an diesem Ritual ist denn so bedeutsam? Und um diese Frage heute zu beantworten, möchte ich mit euch gern eine kleine Reise unternehmen, in deren wir Verlauf für doch eine Reihe von Bibelstellen mal anschauen werden, die hoffentlich da etwas Licht ins Dunkel bringen. Es wird also heute Morgen mal wieder eine Lehrpredigt werden zu einem Thema, nicht keine exegetische Auslegung mit Ermutigung, sondern eine Lehrpredigt. Sind wir ja auch gehalten dazu. Also, eine Bemerkung vorab zum Thema Taufe. Wenn wir in der Bibel von Taufe lesen, dann ist nicht immer dasselbe gemeint, nicht immer das Gleiche gemeint. In den meisten Fällen handelt es sich zwar, vor allem dann ja im Neuen Testament, handelt es sich zwar um diese Taufe, wo der Täufling im Wasser untergetaucht wird. Wir finden den Begriff aber auch noch in anderen Zusammenhängen. Manche sprechen von einer Geistestaufe, manche sprechen von einer Leidenstaufe, wir finden die Taufe des Johannes. Das sind alles sehr, sehr untergeordnete Begriffe. Also wenn ich heute Morgen von Taufe spreche, dann geht es rein um diese Taufe, bei der der Täufling im Wasser untergetaucht wird und die Jesus, kurz bevor er zum Vater zurückgekehrt ist, seinen Jüngern durchzuführen, aufgetragen, ja, oder vielleicht sogar befohlen hat. Ihr kennt diesen Vers alle. In Matthäus 28, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jetzt kommt ein kurzer Block für diejenigen, die am Exegesekurs teilgenommen haben letztens. Wenn wir in diesen Text reinschauen, dann finden wir da eine sprachliche Schwierigkeit. Bei uns heißt es im Deutschen, ganz gut übersetzt eigentlich, geht nur hin, macht sie zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie. Im griechischen Text ist es ein bisschen schwieriger. Das ist für die Kenner ein Partizip Präsens. Das heißt, es lässt sich ins Deutsche nicht eindeutig übersetzen. Am besten übersetzt man es eigentlich noch, indem man sagt, sie taufend und sie lehrend. Also macht alle zu Jüngern sie taufend und sie lehrend, oder? Indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Das wäre vielleicht etwas umständlicher übersetzt, aber trifft den Kern des griechischen Textes etwas besser. Macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt. Das heißt, schon hier merken wir, die Taufe gehört an den Beginn eines Jüngerschaftsprozesses. Und dieser Jüngerschaftsprozess ist vor allem ein Lernprozess. Macht sie zu Jüngern, sie taufend und lehrend. Jetzt könnte man meinen, die Jünger sind gleich losgesprungen, aber nein. Sie haben dem Befehl Jesu Folge geleistet, haben gewartet in Jerusalem und erst nach Pfingsten oder an Pfingsten, genau genommen an Pfingsten, diesen Taufauftrag Jesu auch umgesetzt. Und zwar, als Petrus predigt von der Auferstehung Jesu und der Heilige Geist dann zunächst mal auf die Jünger fällt und er dann predigt und der Heilige Geist dann irgendwann auch später auf die anderen fällt, dann fragen sie ihn aber im Vorfeld, sagen die Menschen, was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt haben wir diese Bußpredigt gehört. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir haben eingesehen, Jesus ist der Christus und wir haben uns daran versündigt, indem wir mitgerufen haben, wahrscheinlich kreuzigt ihn. Was sollen wir denn nun tun? Und Petrus sagt dann, tut Buße, also kehrt um von diesem Weg. Und jeder von euch lasse sich taufen, in der Elberfelder ist etwas genauer, es soll getauft werden, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also die Umsetzung des Taufauftrags kommt erstmals an Pfingsten. So geschieht es dann auch, die Leute werden getauft. Aber es sind nur Juden. Es sind nur Juden, die an diesem Tag getauft werden. Alles ist noch auf die Juden beschränkt. Die ersten Nicht-Juden werden später getauft. Das dauert noch eine ganze Weile. Wieder infolge einer Predigt von Petrus im Haus des Cornelius. Er wird von Gott dorthin gerufen, verkündigt das Evangelium. Und anders als in Jerusalem passiert es dort, während er noch predigt, fällt der Heilige Geist auf die anwesenden Nichtjuden. Ein unglaubliches Ereignis, wir lesen das halt einfach so, aber ein unglaubliches heilsgeschichtliches Ereignis. Der Heilige Geist fällt auf die Nichtjuden. Und was tut Petrus? Er befiehlt sofort, er ordnet an, dass diese Nichtjuden auch getauft werden. Das hört sich für uns natürlich schon nicht so gut an. Er befiehlt, dass sie getauft werden. Aber er sagt es etwas anders. Er sagt, wer könnte denn diese Taufe verwehren? Also er hat hier schon einen ganz anderen Blickwinkel. Es geht nicht darum, dass die jetzt etwas tun müssen, was dazugehört, sondern es geht darum, dass sie einbezogen werden in ein Geschenk Gottes, das ihnen bisher vorenthalten war und auf die Juden beschränkt war. Nicht als Pflicht, sondern ein Geschenk, das Neuchristen auch aus den nichtjüdischen Völkern nicht verwehrt werden darf. Es wird euch wahrscheinlich nicht aufgefallen sein, deswegen sage ich es, bei all diesen Stellen, also beim Taufbefehl, bei Pfingsten und auch dann im Haus des Cornelius, da spricht das Neue Testament immer von der Taufe auf Jesus. Beim Missionsbefehl ist es noch ein bisschen ausgeweitet, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber immer wird gesprochen von der Taufe auf Jesus oder Taufe auf den Namen Jesu oder im Namen Jesu. Das sind so die Formulierungen. Paulus greift das im Römerbrief auf und sagt, das ist eine Taufe auf Christus Jesus. Was ist damit gemeint? Auf Jesus oder auf den Namen Jesu. Im orientalischen Sprachgebrauch, müssen wir immer mal wieder switchen, steht der Name einer Person für deren Wesen und deren Willen. Wir sehen es im Alten Testament oft, dass Gott sogar Namen ändert, damit sie zur Berufung passen. Ja, Israel ist ja auch schon ein neu vergebener Name von Jakob. Also, im orientalischen Sprachgebrauch steht der Name für die Person und das Wesen eines Menschen. Wenn etwas im Namen eines anderen geschieht, dann bedeutet das in Übereinstimmung mit dessen Wesen und in Übereinstimmung mit dessen Willen, mit dem, was er will. Und deswegen meint Taufe auf Jesus, Taufe auf den Namen Jesus, meint alles das Gleiche. In Übereinstimmung mit dessen Wesen und Willen. Lass mich da einen kleinen Exkurs machen. Wir hören es auch bei uns in der Gemeinde manchmal wieder. Im Namen Jesu. Wir tun das im Namen Jesu. Wichtig ist, dass es keine Formel ist. Also ich komme ja aus der Verwaltung und da gibt es ein schönes Beispiel mit der Beglaubigung. Ja? Wenn ich ein Dokument habe und haue einen Dienstsiegel drauf, dann bestätige ich, dass dieses Dokument echt ist. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme den Namen Jesu und haue ihn auf mein eigenes Dokument, aber das wäre ein Amtsmissbrauch. Ja? Ich darf das göttliche Dienstsiegel nicht auf meine eigenen Sachen draufhauen und sie als mein eigenes verkaufen. Ja? Das kann passieren, muss nicht passieren, wenn wir dann einfach sagen, wir beten, was wir eben gerade für richtig halten und schließen dann ab, ja, im Namen Jesu. Da sollten wir vorsichtig sein, dass wir den Namen Jesu irgendwie auf unsere eigenen Dinge draufhauen. Im Namen Jesu beten heißt in Übereinstimmung mit seinem Wesen, in Übereinstimmung mit seinem Willen. Das heißt, ich habe nicht mein eigenes Dokument und haue einen fremden Stempel drauf, sondern Jesus sagt, ja, der Inhalt könnte von mir stammen. Es ist eine inhaltliche Übereinstimmung. Und dann brauchen wir auch die Formulierung nicht, wir können sie nehmen, aber wir brauchen sie nicht. Dass wir dann sagen, im Namen Jesu. Gott weiß, was in Übereinstimmung mit ihm gebetet wird. Also wer im Namen eines anderen heißt, in Übereinstimmung mit dessen Wesen, mit dessen Willen. Im Mittelpunkt des Geschehens, auch der Taufe auf den Namen Jesu, steht eben die Zuordnung zu einem anderen. Steht die Unterordnung auch eines Menschen zu einem anderen, zu einem Höheren, in dem Fall Jesus. Taufe auf den Namen Jesu heißt, da bindet sich einer. Da bindet sich ein Mensch ganz mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Sein an diesen Jesus. Er bindet seine Existenz an ihn. Er macht sich von ihm abhängig, er vertraut sich ihm an und er unterstellt sich auch seinem Willen. Das wird an zwei Stellen sehr schön, die Paulus im 1. Korintherbrief, die wir im 1. Korintherbrief des Paulus finden. Die erste steht in Kapitel 10, Vers 2. Da verweist er die Korinther darauf, dass unsere Väter, also das Volk Israel, das aus Ägypten raus erlöst wurde, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke oben und im Meer unten auf Mose getauft worden sind. Sie sind auf Mose getauft worden. Das heißt, die Israeliten, die zogen unter der Anweisung und auch unter dem Schutz und der Fürsorge des Mose durchs Rote Meer. Sie wurden auf ihn getauft, das heißt ihm zugeordnet und ihm untergeordnet. Und damit fand tatsächlich ein Herrschaftswechsel statt, ein endgültiger. Sie waren ja schon raus aus Ägypten. Aber der Pharao war schon noch relativ nah. Und dieses Bild nutzt Petrus hier und sagt, genauso ist da auch. Befreit von der Sklaverei des ägyptischen Pharao, gehören sie jetzt nicht mehr zu ihm, sind nicht mehr in seinem Herrschaftsbereich, sondern in dem Herrschaftsbereich, ich nenne es jetzt mal so, von Mose. Sie gehören zu Mose. Paulus greift dieses Bild auf, er spricht ja auch über die Taufe in Römer 6 und sagt, freigemacht von der Sünde seid ihr zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Es findet ein Herrschaftswechsel statt. Die zweite Stelle im Schreiben an die Korinther findet sich gleich am Anfang. Wir wissen ja von den Korinthern, dass sie ewig gestritten haben. Das ist ja hinlänglich bekannt. Und dass es Paulus darum geht, im Korintherbrief Streitfragen zu beantworten und vor allen Dingen Parteibildungen zu vermeiden und Konflikte zu lösen. Und da hat ja eben jeder gedacht, naja, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, das kennen wir. Für die, die es nicht so gut kennen, lese ich es auch nochmal vor. Da sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus, andere bekennen sich zu Apollos oder zu Petrus und manche, die ganz Gescheiten, sagen, ich folge nur Christus. Kann man Christus auf diese Weise aufteilen? Wurde ich, Paulus, für euch gekreuzigt? Wurde irgendeiner von euch, und jetzt kommt's, auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich abgesehen von Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe, denn so kann keiner behaupten, er wäre auf meinen Namen getauft. Da finden wir es nochmal sehr schön, was Taufe heißt. Taufe heißt Zuordnung, Bindung an den Höheren, dem ich folge. Es gibt, ich habe mir überlegt, ob ich das Beispiel nehmen soll, ich traue mich jetzt einfach mal. Es gibt ein ganz, ganz negatives Beispiel, das uns aber ein bisschen Hauch von Verständnis gibt. Wir haben ja eine unleidige deutsche Geschichte und wenn wir ans Dritte Reich denken, war einer der ganz elementaren Punkte, dass Wehrmacht und alle Soldaten auf Adolf Hitler vereidigt wurden. Nicht mehr auf die Verfassung, sondern auf eine Person. Und es war einer der Gründe dafür, warum zum Beispiel die Attentäter des 20. Juli sich so unglaublich schwer taten. Sie waren an diese Person gebunden, egal was sie tut, egal was sie macht, egal was sie befiehlt. Ich weiß, ein sehr kritisches Beispiel, aber ihr wisst, was ich damit sagen will, weil es etwas verdeutlicht. Auf den Namen Jesus getauft sein heißt ganz zu ihm gehören, ganz ihm unterstellt zu sein. Und deswegen ist es Paulus so wichtig, dass er sagt, ey, ihr seid nicht auf meinen Namen getauft. Ganz sicher nicht. Die Taufe auf Jesus ist der Akt, in dem sich der gläubig gewordene öffentlich zu Jesus bekennt und sich an ihn bindet. Und deswegen ist diese Bindung und dieses Bekenntnis zu Christus auch unverzichtbare Voraussetzung für die Taufe. Im Grunde kann ich mich nur dann taufen lassen, wenn ich diese Bindung vollzogen habe. Eine Frage, die bei vielen Christen jetzt aber Verwirrung auslöst, das war bei mir auch so, ist die Frage, Mensch, warum soll ich mich denn taufen lassen, wenn ich Jesus doch schon längst als meinen Retter angenommen habe? Wenn ich doch schon längst Christ bin. Damit bin ich doch Kind Gottes. Ja, Johannes 1,12, alle, die ihn aufnahmen, denken, haben ja das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und schließlich, und das finden wir auch bestätigt, ist es doch der Glaube und nicht die Taufe, der rettet. Ich habe diese Frage, ich habe mich mit 17 bekehrt und habe diese Frage auch ein Jahr lang bewegt. Und je länger das ging, desto schwieriger war es, weil desto weiter waren die Punkte ja voneinander entfernt. Diese Fragestellung, warum eigentlich taufen lassen, wenn ich schon glaube, die hat ihren Ursprung in dieser Trennung, die wir machen. In dieser Trennung von Glaube und Taufe, die wir als zwei voneinander unabhängige Dinge betrachten. Auf der einen Seite Glaube, auf der anderen Seite die Taufe. Tatsächlich ist die Beziehung, die Verbindung zwischen beiden aber viel, viel enger, als wir glauben. Und das finden wir in der anderen Version des Missionsbefehls, den gibt es ja nochmal bei Markus, im Markus-Evangelium. Da ist etwas anders, da sagt Jesus, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Ich habe es euch extra mal ein bisschen aufgeteilt. Für uns neuzeitliche Menschen, die wir ja gerne in Kategorien denken, stellt sich da die Frage, gläubig und getauft ist klar. Ungläubig ist auch klar. Beides Kategorien, die mit einer gewissen Rechtsfolge versehen werden. Gerettet oder verdammt. Was aber, auch so auf meine Frage damals, was ist denn mit denen, die glauben, aber nicht getauft sind, beziehungsweise denen, die getauft sind, aber nicht glauben? Ihr merkt, ich habe zu viel in Gesetzen gelesen. Ja? Zwei Tatbestände, zwei Rechtsfolgen, zwei Tatbestände fehlen. Was machen wir jetzt mit denen, die glauben, aber nicht getauft sind, oder denen, die getauft sind, aber nicht glauben? Das ist schwierig, die kann ich nirgends zuordnen. Also anders als wir, denkt der orientalische Mensch, ich habe es öfters mal betont, ich glaube, es ist auch gut, sich immer daran zu erinnern, denkt der orientalische Mensch nicht primär in der Abgrenzung, im Entweder-Oder, als vielmehr in der Zusammenschau, also sowohl als auch. Wenn Jesus hier Glaube und Taufe im ersten Teil dem Unglauben im zweiten gegenüberstellt, dann geht es ihm nicht darum, juristische Fallgruppen aufzumachen und für jeden Fall eine eigene Rechtsfolge zu konstruieren. Es geht ja nicht um ein Gesetz, wobei er dann zwei einfach vergisst. Ihm geht es darum, dass es im Wesentlichen eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, sich zu Jesus zu stellen, zu ihm zu stellen. Denn entweder ihn aufzunehmen durch Glaube und Taufe, oder ihn nicht aufzunehmen im Unglauben. Während wir in Glaube und Taufe zwei Teile sehen, bilden sie im Denken Jesu eine Einheit. Wie so ein Paar Schuhe, kann man sich vielleicht vorstellen. Natürlich besteht jedes Paar Schuhe aus zwei Einzelstücken. Die sind auch klar voneinander abgrenzbar. Der Linke ist ein Linker und der Rechte ist ein Rechter. Und trotzdem tragen wir stets beide oder keinen. Es ist vollkommen sinnfrei, mit einem Schuh durch die Gegend zu rennen. Zwei Dinge, die wir klar abgrenzen können, aber die zusammengehören und nur zusammen wirklich Sinn machen. Im Bild gesprochen würde Jesus jetzt vielleicht sagen, ich traue mich mal, das so zu formulieren, du kannst mit oder ohne Schuhe unterwegs sein und beides wird Folgen haben. Die Frage, was passiert, wenn wir mit einem Schuh unterwegs sind, die stellt sich nicht. Wie sehr Glaube und Taufe zusammengehören, das merkt man auch, wenn man sich die Stellen mal anguckt, das sind ja viele Stellen, die in der Bibel da die Wirkungen beschreiben. Also das heißt, die Stellen, die die Wirkungen des Glaubens beschreiben und die Stellen, die die Wirkungen der Taufe beschreiben. Dazu zählen ja die Gemeinschaft mit Jesus in Tod und Auferstehung, die Vergebung, die Reinigung von den Sünden, die Gabe des Heiligen Geistes, haben wir vorher schon gelesen. Wenn wir uns diese Folgen mal anschauen und dann gucken, Mensch, was ist denn der Auslöser? dann stellen wir sie fest, diese Dinge werden einmal dem Glauben zugeordnet und auf den Glauben zurückgeführt und an einer anderen Stelle auf die Taufe. Also auch hier wieder, Glaube und Taufe werden fast schon, obwohl unterscheidbar, synonym verwendet. Also was halten wir da fest? Taufe auf Jesus und im Namen Jesu. Taufe auf Jesus heißt, dass der Täufling sich zu Jesus bekennt, dass er sich ihm unterstellt, ihm sein Leben anvertraut und dass er sich an ihn bindet. Und das andere, Glaube und Taufe sind vom biblischen Zeugnis her nicht voneinander zu trennen. Sie gehören als Einheit zusammen. Ich hatte am Anfang, glaube ich, gesagt, ja, dass es zwei Aspekte sind, die die Taufe ausmachen. Was wir bisher besprochen haben, ist der eine Aspekt. Und den finden wir immer wieder, wenn es heißt, wir sind auf den Namen Jesu oder auf Jesus getauft. Tatsächlich ist es aber nur einer von zwei Aspekten, die bedeutsam sind im Hinblick auf die Taufe. Es ist der individuelle Aspekt, den wir jetzt betrachtet haben, bei dem eben diese Zuordnung des Täuflings zu Jesus im Mittelpunkt steht. Das ist der individuelle Aspekt, Jesus und ich. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, der über diese reine Zweierbeziehung zwischen Jesus und mir hinausreicht. Und der tritt, na, wen wundert's, auch wieder im 1. Korintherbrief sehr deutlich hervor. Mitten hinein in diese Streitigkeiten erinnert Paulus die Gemeinde nämlich daran, dass sie zu einem Leib getauft worden sind und deswegen doch bitte mit diesen kleinkarierten Streitigkeiten aufhören sollen, bei denen jeder nur sich selber im Blick hat. Sie sind zu einem Leib getauft. Sie sollen nicht mit den Streitigkeiten aufhören, damit sie eine Einheit werden. Sie sollen mit den Streitigkeiten aufhören, weil sie eine Einheit sind. Sie sollen sich so verhalten, wie Gott sie gemacht hat. Sie alle sind zu einem Leib getauft, dem Leib Christi, seiner Gemeinde. Und wer sich zu Christus bekennt, das wird da schon deutlich, bekennt sich auch zu seiner Gemeinde. Da wird auch wieder etwas deutlich, was ich auch gerne betone, was wir auch immer wieder betonen müssen. Es greift einfach zu kurz, wenn wir meinen, Heil und Erlösung sei nur eine persönliche Sache zwischen Christus und mir. Rettung, Heil, Erlösung, egal welche Begriffe wir da verwenden, die vollziehen sich nicht vorrangig in der Herstellung von einer Ich-Du-Beziehung. Ja, natürlich, ist wichtig, aber das realisiert sich nicht vorrangig in diesem Ich-Du zwischen Gott und Mensch, sondern in der Aufnahme in die Heilsgemeinschaft, in das Hineingenommenwerden in diesen Raum des Heils, im alten Bund das Volk Israel, im neuen Bund die Gemeinde. Es ist unstrittig, und ihr kennt mich, dass ich da ganz viel Wert drauf lege, dass es für mich natürlich als Individuum die zentrale Botschaft des Evangeliums ist, dass Gott mich persönlich liebt, dass er mich wertschätzt und dass er mich erlöst durch den stellvertretenden Tod seines Sohnes. Und sind wir ehrlich, da hat der Protestantismus in der Kirchengeschichte auch viel geleistet. Während der Katholizismus gerade auch aus dem Mittelalter noch eine sehr große Distanz zu Gott geschaffen hat, hat es der Protestantismus geschafft, wieder das Persönliche reinzubringen. Und auch die evangelikale Szene hat da natürlich ihre Stärke drin, das alles, den Glauben wieder sehr, sehr persönlich runterzubrechen auf die persönliche Beziehung zwischen Christus und mir. Gleichzeitig ist aber auch dem Protestantismus und auch unter den Evangelikalen so mein Eindruck, weitgehend das Bewusstsein dafür verloren gegangen, dass diese Aneignung des Heils sich eben in der Aufnahme in die Gemeinschaft konkretisiert. Dass es nicht das Heil ist, das ich bekomme, sondern das Heil, in das ich einbezogen bin, wo ich reingenommen werde. Und wie wichtig das ist, das wird deutlich, wenn wir eine Stelle mal aus dem Petrusbrief anschauen. Da jubelt Petrus richtig. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden Gottes verkündet. Ihr wart nicht ein Volk, aber jetzt seid ihr ein Volk. Ihr hattet nicht Barmherzigkeit empfangen, aber jetzt habt ihr Barmherzigkeit empfangen. Alles kollektive Begriffe. Ihr seid das Volk Gottes. Und derselbe Petrus ist es dann auch, der ein paar Verse später das Heilsgeschehen der Taufe mit der Rettung Noahs in Verbindung bringt. Und da schreibt er, ja, es war so die Langmut Gottes, also die Geduld Gottes war in den Tagen Noahs da und hat abgewartet, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind nämlich 8 Seelen oder 8 Personen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Das ist eine dieser Stellen, wo der Taufe zugesprochen wird, dass sie errettet. Wo also dieser Begriff Taufe synonym für Glaube auch verwendet wird. Aber worauf es ankommt, er nimmt hier dieses Bild und er sagt, Noah und seine Familie wurden in die Arche durchs Wasser gerettet. Man kann auch sagen, in die Arche hinein. Die Rettung für Noah besteht darin, dass er innerhalb der Arche ist. Und es ist sicher nicht überzogen, vor allem mit den anderen Bezügen, darin ein Bild für die Gemeinde zu sehen. Die Jettinger Gemeinschaftsschule hat einen schönen Slogan. Nicht nur Schule, sondern auch Gemeinschaft. Finde ich sehr schön, ja? Gemeinschaftsschule, nicht nur Schule, sondern auch Gemeinschaft. Ja, genau, da lächeln ein paar. Ich glaube, da war schon mal jemand. Ganz ähnlich könnten wir es für die Gemeinde formulieren. Nicht nur Gemeinschaft, sondern Gemeinde. Nicht nur Gemeinschaft, sondern Gemeinde. Dass wir zu einem Leib getauft sind als Christen. Das bedeutet, dass wir nicht nur organisatorisch zusammengehören. Dass wir uns zusammenschließen, gemeinsam Veranstaltungen besuchen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir sind nicht nur organisatorisch verbunden, wir sind organisch mit allen anderen Christen verbunden. Und das ist etwas ganz anderes. Und die Taufe ist das Ereignis, durch das der Täufling öffentlich in die Gemeinde als Leib Christi aufgenommen wird. Wenn wir nochmal zum Pfingstbericht zurückkehren, ich springe heute ziemlich mit euch, ich weiß, ich fordere euch heraus, aber muss auch mal sein. Zum Pfingstbericht, da heißt es ja, als Petrus gepredigt hat, die nun sein Wort aufnahmen, die ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wo hinzugetan? Zur neu entstandenen Gemeinde. Zur neu entstandenen Gemeinde wurden diese 3000 Seelen hinzugetan. Sie wurden in die Gemeinschaft des Leibes Christi aufgenommen, sie wurden Teilhaber des Heils und der göttlichen Berufung. Komme ich gleich noch dazu. Teilhaber des Heils. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, alles schön, alles gut. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum dieser öffentliche Akt so wichtig ist. Geht doch auch ohne. Und jetzt nehme ich euch nochmal einen schwierigeren Text mit rein. Ein Text, der uns eigentlich bekannt ist. Es geht darum, dass Petrus sich zu Christus bekennt. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus dann zu Petrus mal, du bist Petrus, du bist der Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades, also des Totenreiches Pforten, werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reichs der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Schwieriger Text. Natürlich ist jeder eingeladen, herzlich eingeladen, Christ zu werden und Teil der Gemeinde Jesu zu werden. Und jeder, der sein Leben Jesus anvertraut hat, hat auch ein Recht darauf, getauft zu werden. Und trotzdem kann nicht jeder in die Gemeinde und ins Reich Gottes hineinmarschieren, wie er gerade lustig ist. Es kann nicht jeder kommen und sagen, ja, ich mach mal mit. Finde ich, ihr seid eine coole Truppe, ich mache jetzt mal mit. Wer in die Gemeinde aufgenommen wird, darüber entscheidet die Gemeinde. Da hat Gott Petrus, und ich glaube, das ist jetzt keine personale Autorität, sondern eine funktionale, das heißt, dass er da auch für die Gemeinde steht, hat er ihm wirklich eine Autorität gegeben. Es ist auch die Gemeinde, die die Taufe durchführt. Und sie ist es auch, die in der Taufe den Glauben des Täuflings beglaubigt. Taufe ist eine Beglaubigung des Glaubens. Und weil diese Gemeinde mit dieser Beglaubigung beauftragt ist, ist sie es auch, und wir hören es manchmal nicht so gerne, ist sie es auch, der eine Prüfungspflicht obliegt und die ein Prüfungsrecht hat. Bei der Frage, wer getauft wird und wer in die Gemeinde aufgenommen wird. Wir finden es ein bisschen beim Kämmerer, als der sich bekehrt und Philippus nochmal nachhakt und sagt, lass uns nochmal über deinen Glauben reden. Was hast du verstanden und was möchtest du? Ja? Immer vor dem Hintergrund, dass jeder, der sich Jesus anvertraut hat, ein Recht auf die Taufe hat. Aber es ist tatsächlich die Gemeinde, der ein Prüfungsrecht und auch die Prüfungspflicht zusteht. Wenn die Taufe Beglaubigung des Taufens ist, dann ist es auch irgendwie klar. Diese Bestätigung kann sich niemand selbst ausstellen. Selbst Jesus sagt mal, wenn ich von mir selber zeuge, dann ist mein Zeugnis, hat kein Gehalt. Es muss jemand anders sein, der für mich zeugt. Und so ist es auch hier. Niemand kann sich diese Bestätigung des Glaubens selber ausstellen. Genauso wie sich selbst niemand von sich aus der Gemeinde anschließen kann. Nicht mal sich selbst Christus anschließen kann. Niemand kommt zu mir, wenn der Vater ihn nicht zieht, sagt Jesus. Ich kann mich nicht selbst taufen. Ich muss getauft werden. Und deswegen ist die Taufe für den Täufling immer ein sehr passiver Akt. Meine Überzeugung ist, dass sich das sehr viel widerspiegelt von dem, was Glauben ausmacht. Nicht ich bin der Handelnde, sondern Gott handelt an mir. Und ich stimme dem zu. Ich sage ein Ja dazu. Ich gebe mich in seine Hand und ich lasse es geschehen. Es ist für manchen ein komisches Gefühl, wenn er von einem anderen unter Wasser gedrückt wird. Ich lasse es geschehen. Letztlich geht es beim Glauben wie bei der Taufe um ein Loslassen, um ein sich hingeben. Der Täufling gibt sich in die Hände Gottes. Er gibt sich sogar in die Hände der Gemeinde. Er lässt sich hineinnehmen in diese Gemeinschaft der Gläubigen, die sich auch, und das sollte man auch nicht verschweigen, diese Gemeinschaft der Gläubigen, die nicht nur universal ist, sondern die sich in der Gemeinde vor Ort konkretisiert. Petrus hat von der Berufung geschrieben. Teilhaber der göttlichen Berufung. Da möchte ich euch noch eine Stelle bringen, die finde ich sehr schön. Diesmal aus dem 2. Korintherbrief mal von Paulus. Ohne die Taufe direkt zu erwähnen, spricht Paulus da eine ganz interessante Sache aus. Er sagt zu den Korinthern, ich wache über euch mit Gottes Eifersucht. Das ist jetzt neue evangelistische Übersetzung. Ich wache über euch mit Gottes Eifersucht. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus, und ihm will ich euch als unberührte Braut zuführen. Also in unserem Kultur- und Rechtsbereich ist die Verlobung ein Eheversprechen, aus dem aber jetzt kein Rechtsanspruch auf einen Vollzug der Ehe abgeleitet werden kann. Also man kann auch eine Verlobung wieder lösen. Gibt so ein paar Sachen im BGB, aber an sich kann man Verlobung relativ leicht wieder lösen. Im orientalischen Kulturbereich ist es ganz anders. Da ist die Verlobung schon Teil der Eheschließung. Das heißt, die sind rechtmäßig schon verheiratet. Das Einzige, was fehlt, ist, dass der Bräutigam die Braut nach Hause holt und dass die Ehe auch körperlich vollzogen wird. Aber an sich gelten die als Ehepaar und deswegen auch schon Thema Ehebruch natürlich eine Sache während des Verlöbnisses. Das sehen wir ja bei Maria und bei Josef. Und so ist es eben auch mit Christus und mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist mit ihm verlobt. Sie ist seine Braut. Sie ist rechtlich und tatsächlich mit ihm fest verbunden, auch wenn diese Heimholung und diese Vereinigung noch aussteht. Was hat es mit der Taufe zu tun? Es ist die Braut, die Jesus heimholt. Und Paulus hat immer den Blick auf die Gemeinde und sagt, die Gemeinde versuche ich ohne Runzeln und Flecken, wie es dann auch heißt, Gott darzustellen als eine hübsche, attraktive Braut. Wer getauft ist, der weiß, ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieser Braut, ich bin Teil seiner Gemeinde. Und deswegen ist Taufe für Menschen vielleicht sogar wichtiger als für Gott. Luther war ja öfters mal in Anfechtung, was einen auch nicht wundert bei der Rolle, die er kirchengeschichtlich eingenommen hat. Und er hatte so einen Zettel, den er sich, wenn er sich besonders angegriffen gefühlt hat, immer wieder angeguckt hat und da stand drauf, ich bin getauft. Also, ich gehöre zu Gott. Er hat sein Siegel auf mein Leben gedrückt. Er hat mich bestätigt. Er hat bestätigt, dass es in Ordnung ist, dass ich gerechtfertigt bin. Taufe ist für die Menschen vielleicht wichtiger als für Gott. Und so hat es bei Luther eben auch immer wieder dafür gesorgt, dass er festen Grund unter die Füße bekommen hat. Okay, kommen wir zum Schluss. Manch einer der älteren Christen erinnert sich vielleicht noch daran, dass die Taufe früher gerne als Gehorsamsschritt so proklamiert wurde. Ich gucke jetzt gerade mal durch die Reihen, ich glaube, so viele Ältere sind es gar nicht. Also ich kenne das noch sehr gut. Heinz, du kennst es vielleicht noch. Ja? Gehorsamsschritt. Taufe ist ein Gehorsamsschritt. In Klammer, vielleicht habe ich es auch bloß da irgendwie nicht richtig schön erlebt, den man halt gehen muss, auch wenn man den tieferen Sinn jetzt mal nicht versteht. Ja, es gibt solche Schritte. Ich glaube, Taufe ist keine. Heute erlebe ich es anders. Heute, glaube ich, denken wir weniger vom Gehorsam her. Heute denken wir mehr von der Segenserwartung her. Das heißt, wenn ich mich taufen lasse, freut sich Gott und ich werde gesegnet, zusätzlich gesegnet. Beides wird der Taufe nicht gerecht. Weder reiner Gehorsam, noch die Aussicht auf Geschenke in Form von Segnungen. Ja, wie bei der Konfirmation, wie es bei vielen der Fall ist. Wer sich nur aus Gehorsam taufen lässt, der hat die Bedeutung der Taufe, glaube ich, noch nicht verstanden. Und wer sich nur taufen lässt, um von Gott gesegnet zu werden, der verhält sich wie jemand, der heiratet, um Steuern zu sparen. Kein Kompliment für den Bräutigam. Ich sage, wenn ich jetzt heirate, dann super, dann werde ich gesegnet. Nein, darum geht es nicht. Taufe ist das Ja zu Jesus, das öffentliche Ja zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Und die Bestätigung Gottes, und das ist unglaublich viel, die Bestätigung Gottes, dass diese Annahme als Kind rechtskräftig vollzogen wurde. Rechtskräftig vollzogen wurde. Dass der Täufling zu ihm gehört und Teil dieser Heilsgemeinschaft Gottes ist. Ich möchte heute alle ermutigen, die diesen Schritt bereits vollzogen haben, daran festzuhalten, gerade wenn sie in Krisen kommen, wenn sie in Glaubenskrisen kommen. Gott hat amtlich beglaubigt, durch seine Gemeinde, dass ich zu ihm gehöre. Ich gehöre zu ihm, ich bin sein und er kümmert sich um alles, er sorgt für mich. Ich gehöre rechtskräftig zu ihm. Diejenigen, die zwar gläubig, aber noch nicht getauft sind, möchte ich ermutigen, auch den zweiten Schuh anzuziehen. Und da, wo es noch nicht geschehen ist, auch den verbindlichen Schritt oder den Schritt in die verbindliche Zugehörigkeit einer christlichen Gemeinde zu wagen. Das gehört einfach dazu, dass ich als Christ Teil des Leibes Christi bin und der konkretisiert sich in der Gemeinde vor Ort. Verbindliche Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde. Das kann, das muss nicht die Christusgemeinde Nagold sein. Es kann die Gemeinde hier sein, muss es aber nicht. Ich möchte euch ermutigen, jeden, der darüber nachdenkt, sich taufen zu lassen, da ist jeder herzlich eingeladen, einen aus unserer Gemeindeleitung einfach mal anzusprechen. Wir werden dieses Jahr einen Tauftermin anbieten im Sommer. Ich kann euch nur einladen, euch da weiter Gedanken darüber zu machen. Wir werden, das war jetzt sehr viel, wir werden das auf die Homepage stellen, ihr könnt es nachlesen. Ihr könnt auch, ich lade euch auch ein, die Bibelstellen mal nachzulesen und für euch da nochmal persönlich das an euch ranzulassen. Und dann seid ihr eingeladen, diejenigen, die es noch nicht getan haben, sich taufen zu lassen und damit auch den zweiten Schuh anzuziehen. Amen. Ich klatsche.